wollen dich bitten, Herr, dass wir das heute erleben dürfen. Stück weit, dass wir gefüllt werden und schmecken dürfen, deine Herrlichkeit, deine Gegenwart in unserer Mitte. Und so heißen wir dich willkommen. Schenk uns offene Ohren für dein Wort. Schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz, Herr. Wir danken dir, dass du uns begegnest. Amen. Amen. Ja, wir sind in einer Situation, wo wir merken, einige waren krank, ich selber auch. Es war ganz schlimm. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ein alter Opa. Ich konnte meine Füße kaum richtig kontrollierend bewegen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt verstehe ich unsere älteren Leute etwas besser. Ich habe sympathisiert natürlich mit ihrem Zustand. Und es wurde mir bewusst, was für eine Tortur es für sie ist, eine Wegstrecke zurückzulegen, in den Gottesdienst zu kommen. Und da habe ich gemerkt, ja Herr, ich schätze es noch viel mehr wert für all diejenigen, die schon älter sind, nicht mehr so fit sind und sich trotzdem aufmachen, um in den Gottesdienst zu kommen. Vielen Dank, dass ihr das immer wieder auf euch nehmt. Der Herr sieht das und ihr ehrt ihn damit. Halleluja. Und wir sind als Gemeinde auch unterwegs, Jesus nachzufolgen, in eine Jüngerschaftskultur einzutauchen, die aufzubauen und auch ganz praktisch zu leben. Und wie das funktioniert, ist gar nicht immer so einfach. Und zur Nachfolge gehört eben auch, zur Ruhe zu kommen. Ja, manchmal sind wir müde und trotzdem ist es wichtig, in die Gegenwart Gottes zu kommen. In der Gegenwart Gottes, da passiert etwas. Und die Ruhe bei Gott ist nicht einfach nur ein Randthema, sondern sehr, sehr zentral. Ich habe mal nachgeschaut und der Begriff Ruhe kommt über 100 Mal in der Bibel vor. Ruhe im Zusammenhang auch mit Gott, in seine Gegenwart zu kommen. Und diese Ruhe in Gott ist auch ein Bestandteil der Nachfolge von Jesus. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch zur Ruhe kommen. Deswegen habe ich die Predigt überschrieben, Jesus nachfolgen heißt auch Ruhe finden. Und Jesus hat sich ja sehr viel zurückgezogen, immer wieder, um zur Ruhe zu kommen. Er war ja sehr beschäftigt, da gab es viel zu tun. Und diese Ruhe, die der Herr Jesus gesucht hat, die war nicht einfach nur eine Ruhe, wo man sich hinlegt, etwas ausschläft, sondern es ist eine Ruhe, wo er die Gegenwart Gottes gesucht hat. Man könnte sagen, es ist eine Ruhestätte. Jesus hat eine Ruhestätte gesucht. Und das ist die Gegenwart des Vaters. Da kam Jesus zur Ruhe. Und da hat er wieder neue Kraft getankt für alle Aufgaben, die ihm anvertraut wurden. Und aus dieser Beziehung zum Vater heraus wurde er gestärkt und konnte den Auftrag erfüllen, den der Vater im Himmel ihm aufgetragen hat. Und das Schöne ist ja bei Jesus Christus, er war nicht einfach nur Gott, wo man denkt, ja, die Macht ist grenzenlos, sondern er wurde ein Mensch, wie du und ich. Komplett Mensch. Er war müde, er war erschöpft, er hatte manchmal auch Durst und Hunger und all diese Dinge, die wir Menschen auch haben. Und deswegen kommt uns Jesus ja so nahe. Deswegen ist er uns ja so sympathisch. Weil alles, was wir erleben, das hat er auch erlebt. Und das macht uns Jesus ja so sympathisch. Dass er genau weiß, wie du dich fühlst. Er kennt dich. Er hat das, was du erlebt hast, mit dem kann er sich identifizieren. Das hat er auch erlebt. Vielleicht noch sogar viel Schlimmeres. Und deswegen dürfen wir wissen, bei Jesus haben wir jemanden, der uns wirklich versteht. Glaubst du das, dass Jesus dich versteht? Bevor Jesus seinen Dienst angetreten hat, wurde er in die Wüste geführt. Und da musste der Herr Jesus auch lernen, zu ruhen. 40 Tage in der Wüste. Was macht man da? Er hat gefastet, hat sich vorbereitet, ist zur Ruhe gekommen, hat die Gegenwart des Vaters gesucht. Er hatte kein Handy, keine Zeitungen, keine Bücher, kein Instagram, nichts. Würdet ihr das aushalten? 40 Tage, kein Handy. 40 Tage Wüste, kein Empfang, nichts. Aus Sand und Hitze, vielleicht etwas Schatten. Hältst du das aus? Es wäre für uns eine Tortur. Das würden wir nicht aushalten. Kein einziges Wunder hat er getan, obwohl er die Vollmacht hat, alles zu tun. Und so hat er uns gezeigt, was es bedeutet, zur Ruhe zu kommen, was es bedeutet, sich dem Willen des Vaters zu beugen, sich ihm unterzuordnen, das zu tun, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und für ihn wäre es ein leichtes gewesen. Er hätte nur schnippen müssen. Und dann wären aus diesen Steinen wären Brot geworden. Aber er blieb treu. Und er ruhte im vollkommenen Willen des Vaters. Was ist das für eine Ruhe, die Jesus uns verspricht? Manchmal haben wir den Eindruck, das ist todlangweilig. Aber wisst ihr, diese Ruhe, die Jesus hatte, die war nicht langweilig. Die hat ihn erfüllt, da wurde er gestärkt. Und das führt uns zum Predigttext von heute. Matthäus 11, 25 bis 30. Ich habe uns hier die neue Genfer Übersetzung mitgebracht. Und da heißt es, zu der Zeit rief Jesus aus, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ist leicht. Ein leichtes Joch. Und hier sehen wir, wenn wir uns ein Vorbild nehmen dürfen, dann ist es Jesus. Ihr müsst euch mal vorstellen, er war derjenige, der als Mensch am meisten Stress hatte. Er hatte so viel Stress. Er hatte Erwartungen, die er erfüllen musste, von einer ganzen Nation. Die unsichtbare Welt hat auf ihn geschaut. Der Satan hat ihn genauestens beobachtet, was er tat. Seine Jünger hatten Ansprüche. Die Mutter, Maria, hatte Ansprüche an ihn. Die Familie. Und die Menschen, die sich sehnten nach dem Messias, nach diesen Wundern, die hatten Ansprüche. So viel zu tun, so viel Stress. Heute würde das so aussehen, dein Telefon würde 24 Stunden klingeln, die ganze Zeit. Deine E-Mail-Konto wären voll. Deine Instagram- und deine Snapchat-Nachrichten, tausende Nachrichten blingen da überall auf. Da drehst du doch langsam durch. All diese Erwartungen, die verursachen Stress. Und wie ist Jesus damit umgegangen? Wie hat er das geschafft? Und dann sagt er uns, er ist ja der König der Könige, dass wir zu ihm alle kommen können. Und das zeigt uns doch, er hat die Geschehnisse im Griff. Wenn wir Probleme haben, dann können wir uns an ihn wenden. Er weiß, wie man Krisen, wie man Herausforderungen meistert. Und wie hat er das gemacht? Und das führt uns zum ersten Punkt. Wahre Ruhe können wir nur bei Gott finden. Und es geht bei weitem mehr als nur um diese körperliche Ruhe. Wenn wir erschöpft sind von der körperlichen Arbeit oder der geistigen Arbeit, gehen wir nach Hause, legen uns hin und gönnen uns Erholung, versuchen den Kopf durchzulüften. Und dann haben wir den Eindruck, sind wir bereit für den nächsten Arbeitstag. Doch wie sieht es mit unserer Seele aus? Kommt sie auch zur Ruhe? Wer würde sagen, dass seine Seele ruhig ist? Wer würde sagen, seine Seele ist komplett in diesem Frieden? Wer würde das sagen? Grundsätzlich, wenn du so durchziehst, ja, fangen wir vielleicht schon mal heute an, jetzt gerade, ist deine Seele komplett ruhig? Seht ihr, das ist so wichtig, was wir heute von Jesus lernen können. Und das ist eben das Problem in unserer Zeit. Unsere Seele ist mit so vielen Dingen beschäftigt, die nicht gut für uns sind. Und die Gefahr ist heute so groß, durch diese mobilen Handys zum Beispiel, die junge Generation, die ist so gefangen. Oder auch durch die sozialen Medien, durch diese vielen Nachrichten. Bei den Eltern ist es ja nicht besser. Die ganzen Zeitungen, die sie lesen müssen, die ganzen Informationen, die sie überall hören, im Fernsehen. Oder sonst wo. Und unsere Seele ist einfach damit überfordert. 24/7 kannst du dir alles reinziehen. Und niemand sagt, stopp. Und hier sehen wir, dass wir unsere Seele füllen mit allem Möglichen. Und dann sind wir müde, sind wir kaputt. Und irgendwie merken wir dann schon, ja, vielleicht ist es doch nicht so gut, vielleicht muss ich doch nicht alles wissen. Manchmal sind wir so gut informiert, dass wir alle Namen von den Superstars wissen, aber die Namen unserer Nachbarn kennen wir nicht. Keine Ahnung. Wissen nicht, wann die geboren sind, wissen nicht, wie alt die sind, aber von irgendwelchen Leuten irgendwo in Amerika oder in Asien oder sonst wo wissen wir, wann sie geboren sind, wie viele Kinder sie haben, wir wissen alles von denen. Aber von den Menschen in unserem Umfeld wissen wir nichts. Und wenn wir ganz hart sein wollen, ist es vielleicht sogar so, dass wir unsere eigenen Verwandten nicht kennen. Und ich sehe, wir sind heute sehr herausgefordert, zur Ruhe zu kommen. Uns wird diese Ruhe gestohlen. Merkt ihr das? Das ist eine Strategie des Teufels. Viele Menschen sind rastlos und finden keine Ruhe für ihre Seele. Und genau in diesen Kontext hinein spricht Jesus, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Er will uns von unseren Sorgen und Lasten befreien. Der erste Schritt ist, zu Jesus zu kommen. Was plagt dich? Was plagt dich? Was macht dich Sorgen? Was trägst du für eine Last, die dich fast drückt? Nimm dir einen Moment Zeit. Wir bleiben jetzt gerade stehen. Wir nehmen uns 2-3 Minuten Zeit. Überleg dir kurz, was beschäftigt dich gerade? Und dann gebe ich euch nachher kurz die Möglichkeit, euch kurz mit euren Nachbarn auszutauschen. Zwei Minuten Stille, um euch zu überlegen, was plagt eure Seele? Was belastet dich? Und jetzt wollen wir uns einen Moment Zeit nehmen. Diejenigen, die mutig sind, dass ihr euch austauscht mit eurem Sitznachbarn. Wenn ihr gerade nicht einen direkt habt, dann geht auf jemanden zu. Wir sind hier in einem familiären Rahmen. Ihr kennt euch. Wir sind nicht wildfremde Leute. Und dann betet doch auch gleich füreinander. Liebe Geschwister, hallo. wenn man sich austauschen darf miteinander, in die Gegenwart Gottes zu kommen, zur Ruhe zu kommen. Wie geht es euch? Hat eure Seele eine Erleichterung erspürt? Wem hat es gut getan? Ja. Wunderbar. Halleluja. Halleluja. Und so sind wir miteinander unterwegs. Wir dürfen wissen, wir dürfen immer, auch wenn unsere Geschwister nicht da sind, mit unseren Lasten zum Herrn Jesus kommen. Und wie schön ist es, wenn wir das zusammentun dürfen. Jesus hat ja auch die Jünger immer wieder zu zweit geschickt. Die waren nicht alleine solo unterwegs. Die waren mindestens zu zweit. Und das ist doch so toll, dass wir einander tragen dürfen. Übrigens gibt es ja da auch eine Bibelstelle dazu. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Manchmal mögen wir gar nicht einen schweren Rucksack. Wie schön ist es, wenn da jemand da ist, der sagt, komm, ich helfe dir, wir bringen den Rucksack zum Herrn Jesus. Er wird uns Ruhe schenken. Das ist so etwas Tolles, Geschwister zu haben, die uns helfen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Bei Gott finden wir Ruhe. Nur bei Gott, da finden wir die wahre Ruhe. Und das wünsche ich uns, dass wir das immer wieder erleben. Dass wir uns herausnehmen, aus unserem Alltag in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ganz besonders am Sonntag, am Sabbat, am Ruhetag, am Tag, wo wir in die Gegenwart Gottes, in die Ruhestätte des Herrn kommen dürfen. Und das ist jetzt bei uns hier in der Kirche. Wenn wir an einem anderen Ort wären, dann wären es da. Da, wo wir zusammenkommen. Da ist der Herr Jesus mitten unter Ihnen, unter uns. Ich möchte noch einen zweiten Punkt anfügen. Der zweite Punkt. Was können wir von Jesus lernen? Wie ist Jesus zur Ruhe gekommen? Wie konnte er in einem Lebensstil diese Ruhe leben? Kannst du mir da eins bitte klicken? Und da sehen wir, dass Jesus in seinem Leben einen klaren Fokus hatte. Er hatte einen klaren Fokus. Er wusste in seinem Leben, wo es hingeht. Er kannte den Weg. Er hatte ein Ziel. Und Jesus hat nur das gemacht, was der Vater ihm gesagt hatte. Das war sein Fokus. Er hat nur das gemacht, was der Vater ihm gezeigt hat. Dieses Joch, das der Vater ihm gegeben hat, das hat er getragen. Nicht ein fremdes Joch oder sonst irgendein Joch, sondern genau das, was der Vater ihm gegeben hat. Und das Joch von Jesus, das er uns gibt, das ist sanft, das ist leicht. Für die damaligen Juden musste das eine unglaubliche Entlastung gewesen sein, aber auch eine Herausforderung, weil die hatten ja die Gebote, die sie alle erfüllen mussten. Das war hart, diese Gebote. Und die Pharisäer haben sie noch härter gemacht. Die haben es noch mehr übertrieben. Deswegen gibt es den Schabbat-Knopf heute. Man darf nicht mal ein Knöpfli drücken, das ist schon Arbeit. Man darf auch den Kühen und den Tieren fast nichts zu essen geben, am besten gar nichts anrühren. Und man darf auch keine Kranken heilen am Sonntag am Sabbat. Und da merken wir, da wurde es auf die Spitze getrieben und der Herr Jesus musste das dann wieder korrigieren und sagen, wisst ihr, der Sabbat, ihr seid nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat ist für euch gemacht. Der Sabbat ist ein Segen für euch, nicht ein Fluch. Er ist ein Segen, um zur Ruhe zu kommen. Und der Jesus sagt, mein Joch ist leicht. Es ist leicht. Warum ist dieses Joch leicht? Vielleicht könnt ihr euch noch an die Predigt erinnern, als Clemens mal da war, da habt ihr über das Joch gehört. Das Joch ist ja ein Gegenstand, wo nicht nur jemand Einzelnes trägt, sondern es ist immer so ein Zweiergespann. Und das Joch ist leicht und sanft, weil Jesus Christus neben dir ist. Er trägt die Last mit dir. Er geht den Weg mit dir. Er lässt dich nicht im Stich. Das ist das, was der Herr Jesus uns versprochen hat. Er ist bei uns alle Zeit, bis an der Welt Ende. Er ist immer da. Durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Und deswegen ist das Joch sanft. Wenn wir ihn immer ganz bewusst in unser Leben einladen und uns danach orientieren, dass er uns hilft und dass wir ihn auch in Anspruch nehmen, dass wir den Herrn bitten. Weil wenn wir es selber machen wollen und sagen, ja, es ist zwar ein Doppeljoch, aber ich trage das selber, ich kann das schon, bin noch genug kräftig, ja, dann wird es schwierig. Vielleicht geht es am Anfang, aber irgendwie oder irgendwann zerbrechen wir daran. Und das ist, wenn wir Jesus nicht kennen, dann tragen wir diese Last selber. Es gibt viele solche Menschen in der Welt, die es selber versuchen, aber es nicht hinkriegen. Und der Jesus bietet uns an, kommt zu mir. Ich helfe euch. Ich trage die Last für euch. Und ich gebe euch mein Joch. Und mein Joch ist sanft. Und manchmal ist es auch so, dass wir uns selber Lasten auftragen, die der Herr uns nicht gibt, der uns nicht gesagt hat, wir sollen die tragen. Wir machen das einfach, vielleicht aus einem religiösen Gefühl heraus. Oder weil wir denken, wir müssten, aus Pflichtbewusstsein. Oder vielleicht hören wir mit dem Appellohr, und alles, was wir hören, ist ein Befehl, eine Aufforderung. Und da hinein zu hören und zu wissen, nein, nicht alles, was ich höre, muss ich tun. Ich muss das tun, was der Vater mir sagt, was der Herr Jesus mir aufträgt. Und der Herr Jesus, er ist mit uns, er trägt uns durch, ganz besonders, wenn ich schwach bin. Und am Ende unserer Kräfte sind, in der Schwachheit, so hat Paulus das schon gesagt, ist der Herr mächtig. Weil da fängt die Kraft Gottes an zu wirken. Wenn wir aufhören zu drücken und zu murksen, wenn wir bereit sind, ihn machen zu lassen, und dann wird es leicht, dann ist es kein Krampf. Und in unserer Schwachheit wird die Kraft Gottes besonders sichtbar. Und das Joch hat übrigens noch eine andere Aufgabe. Es hilft uns, auf dem Weg zu bleiben. Jesus hat dein Leben in die Disziplin geführt. Er hat ein Leben geführt, wo er seine Zeit weise ausgekostet hat. Hat sie nicht vertrödelt. Schon früh am Morgen hat er den Vater gesucht. Er ging los. Morgen früh, und er pflegte die Beziehung zum Vater. Und so lesen wir zum Beispiel in Markus 1, 35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Das Gebet zum Vater war die Ruhestätte. In der Gegenwart des Vaters hat Jesus geistlich aufgetankt. Da wurde er gestärkt. Seine Seele wurde gestärkt. Und aus der Ruhe heraus hat Jesus gewirkt. Und die ganze Vollmacht vom Herrn Jesus ist durch den Geist Gottes gekommen, um Wunder zu tun. Und gerade in diesen Ruhestätten, die er in Gott gehabt hat. Diese tiefe Verbundenheit mit Jesus, wo Jesus zum Vater hatte und wir auch wir zu Jesus Christus haben, kann eben seine Kraft in diese Welt hineinfließen. Das Weinstock-Gleichnis, ein sehr starkes Gleichnis. Johannes 15. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Glaubt ihr das, dass wir ohne ihn nichts tun können? Ja, wir machen ja so viel ohne Jesus. Aber wisst ihr, das wirklich Entscheidende, dass für das Reich Gottes entscheidend ist, das können wir nicht ohne ihn tun. Du kannst dein Leben schon irgendwie leben, deine Zeit abspulen, dir Dinge anschaffen, die du willst. Aber wisst ihr, ich weiß nicht, ob das der Wille des Herrn ist. Und oft ist es doch so, wir machen einfach Dinge, weil wir denken, es ist doch gut, aber suchen wir den Willen des Vaters. Und das bedeutet eben auch, wenn wir lesen hier, dass Jesus ein Leben in der Demut geführt hat, das bedeutet, es ist ein einfaches Leben gewesen. Ein bescheidenes Leben. Ein Leben, in dem wir Zeit haben, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um in ihm zu ruhen. Wisst ihr, wenn wir alles Mögliche haben, riesige Villa, riesige Anliegen, riesige Flugzeuge und Helikopter und 20 Autos oder so, dann sind wir beschäftigt. Und wenn wir noch 20 Hobbys haben, ja, dann verstehe ich dich gut, dass du nicht zur Ruhe kommen kannst. Wenn du da noch eine Verpflichtung hast und da hast du noch etwas und da und das muss ich noch erreichen und im Beruf will ich auch noch CEO werden und da habe ich noch eine Vorstandssitzung, dann können wir nicht zur Ruhe kommen. Das ist unmöglich für uns. Und Jesus hat es uns vorgelebt, ein einfaches Leben geführt. Und das bedeutet es eben auch, Jesus nachzufolgen. Unser Leben zu vereinfachen. Wir müssen nicht so leben wie die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und wir müssen auch nicht das haben, was die Menschen haben, die Jesus nicht kennen. Wir sind nicht in einem Wettkampf. Wer hat jetzt das größere Haus? Wer hat jetzt der größere Garten? Das größere Auto? Die bessere Pensionskassen? Die schöneren Ferien? Wisst ihr, das sind alles weltliche Dinge. Das sind Dinge, die die Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, versuchen, ihr Glück zu finden. In solchen Dingen. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, brauchen wir das alles nicht mehr. Weil wir die wahre Erfüllung in Christus gefunden haben. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir auch ein einfacheres Leben führen. Ein Leben, wo wir uns zur Verfügung stellen können. Der Herr Jesus braucht nicht die Superheroes, die Superbegabten und die alles können. Nein, der Herr Jesus sucht einfache Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Du musst nichts können, du musst nichts leisten. Das Einzige, was die Bedingung ist, ist ihm, dich ihm zur Verfügung zu stellen. Der Herr Jesus kann auch einen Esel brauchen, um seine Botschaft in die Welt zu tragen. Dann besteht ja auch noch Hoffnung für mich. Versteht ihr? Es ist ganz einfach. Aber wir machen es manchmal so kompliziert. Und wenn wir zur Ruhe kommen wollen, müssen wir mal schauen, wo gibt es vielleicht auch Dinge in unserem Leben, wo wir Lasten aufgetragen haben, wo wir gar nicht tragen müssten. Es gibt ja unglaubliche Sorgen. Gell, ihr wisst das ja selber. Manchmal können es finanzielle Sorgen sein. Man hat ein riesiges Haus, man hat eine Hypothek von irgendwie 2 Millionen oder so. Und dann muss man da abspurten, dann muss man arbeiten, über die Pension Überstunden machen, um sich dieses Haus zu gönnen. Und am Ende des Lebens stellt man dann auch fest, dass man gemerkt hat, ich musste das Haus da lassen. Ich kann es ja gar nicht mitnehmen. Hätte ich doch ein bisschen mehr Zeit für das Gebet verwendet, statt die vielen Überstunden, die ich da machen musste. Ja, am Ende sind wir immer schlauer. Fangen wir schon früh an, wenn wir das erkennen, ein einfacheres Leben zu führen. Wir müssen niemanden beeindrucken. Und der Herr gibt uns alles, was wir brauchen. Nicht unbedingt das, was wir alles wollen, aber das, was wir brauchen, das gibt er uns. Lernen wir Bescheidenheit. Lernen wir wieder einfach zu leben. Und manchmal eröffnet der Herr auch Wunder. Er schenkt Dinge, die du dir nicht mal erträumt hast. Manchmal Dinge, für die du nicht mal gearbeitet hast. Der Herr hat ganz viele Möglichkeiten. Deswegen sagt der Herr Jesus, trachtet zuerst nach meinem Reich, alles andere wird euch zufallen. Und das werdet ihr merken, Menschen, die Jesus Christus ins Zentrum stellen, die sind manchmal oft viel, viel gesegneter, viel, viel glücklicher als Leute, die alles haben und unzufrieden sind. Und das ist eben diese Ruhe, die Jesus hatte. Jesus war ja sehr einfach. Der war frei. Und wenn wir frei sind, dann können wir verfügbar sein. Und dann können wir uns vom Herrn brauchen lassen. Und noch ein Punkt. Jesus Christus hat seine Seele geschützt. Wie sieht es mit unserer Seele aus? Schützen wir die? Oder gehen wir mit ihr wie mit einem Verbrauchsmaterial um? Wir schaufeln alles rein, ungefiltert. Beim Computer wissen wir, wir brauchen einen Filter, dass da nicht allen Spam reinkommt. Und so ist es auch bei unserer Seele. Wir müssen unsere Seele schützen. Wie kann man unsere Seele schützen? Wie hat Jesus seine Seele geschützt? Wie haben die Apostel ihre Seele geschützt? Sein ist Fokus, priorisieren, was ziehe ich mir rein? Ich muss mir nicht alles reinziehen, nicht jeden Film, nicht jede News, nicht jede Information muss ich wissen. Der Apostel Paulus hat uns hier einen Tipp gegeben, das uns unglaublich hilft, um unsere Seele zu schützen. Das ist der dritte Punkt. Ruhe für unsere Seele fängt früher an. Nicht erst, wenn sie am Ende ist, wenn wir nicht mehr mögen, sondern es gibt einen präventiven Weg, um unsere Seele sauber zu halten. Sie bei der Gesundheit. Wir müssen nicht erst auf die Ernährung achten, wenn wir alles Mögliche an Krankheiten haben, sondern wir sollten schon vorher gucken. Gesunde, ausgewogene Ernährung, Bewegung und Sport. Und so auch für unsere Seele zu sorgen. Und der beste Tipp, geistliche Wahrheit, die der Herr uns ans Herz gibt, aus Epheser 6, 10 bis 17, die geistliche Waffenrüstung, da heißt es, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wie können wir stark im Herrn werden? Indem wir mit ihm verbunden sind. Indem wir die Möglichkeiten, die Tools, die er uns gibt, dass wir die ganz bewusst anziehen. Und hier bringt er das Bild von der geistlichen Waffenrüstung. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind angefochten als Christen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wisst ihr, diese Ablenkungen, diese Zeiträuber, das sind alles Strategien des Teufels, die er nutzt, um uns wegzubringen aus der Gegenwart Gottes. Ständig. Das fängt im Gebet an. Wir nehmen uns zwar vor, ins Gebet zu kommen, aber kommen dann trotzdem nicht. Da gibt es so viele Ablenkungen. Ich bin zu müde. Es ist schon spät, es ist zu dunkel, ich habe kein Auto, der Bus ist abgefahren, ich habe ein bisschen Schmerzen im Bein, Es gibt so viele Dinge. Wisst ihr, und der Teufel ist nicht doof. Der weiß ganz genau, mit welcher Strategie, dass er bei dir anhängt, wo du hängen bleibst. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da das immer wieder vor Augen haben. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Es wird immer wieder Anfechtungen geben in unserem Leben. Der Herr Jesus wurde auch geprüft in der Wüste. Kann Jesus ruhig bleiben? Bleibt er in diesem Frieden? Das ist sehr wichtig. Der Schild des Glaubens, das hilft uns manchmal, dass wir uns schützen. Und auch die Gedanken mit dem Helm des Heils. Ich stelle mir das immer so vor, da kommen Gedanken überall und ich habe den Helm an. Und ich schaue, was kommt da durch. Manchmal brauchen wir auch noch einen Filter. Und es hilft uns, wenn wir einen Fokus im Tag haben. Wie verbringen wir unseren Tag? Wie verbringen wir unsere Woche, unseren Monat, unsere Jahre? Was ist uns wichtig? Und so immer wieder den Fokus richtig setzen. Wir können zwar schon sagen, ja, der Herr Jesus ist mir wichtig, das Gebet ist mir wichtig, aber wenn das in deinem Alltag nicht eingebaut ist, dann wirst du es nie praktizieren. Und der Herr Jesus, er hat eben aus der Ruhe heraus agiert. Seine Seele war komplett ruhig. Sie war im kompletten Shalom, im kompletten Frieden. Er hat sich nicht stressen lassen. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen und Jesus rannte wie ein gepicktes Huhn hin und her und hat sich stressen lassen und ja, was ist denn los? Und da, da. Beim Herr Jesus war das nicht so. Der war klar im Kopf. Wisst ihr warum? Weil er in der Ruhe vom Vater war. Seine Seele war ständig verbunden mit dem Vater, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und deswegen konnte er ja auch dem Widersacher widerstehen, mit dem Wort Gottes. Das ist dieses Schwert in der Waffenrüstung. Huah! Sind wir da fit? Haben wir auch ein Schwert? Ich habe es jetzt dabei. Am besten, manchmal hilft es uns, dass wir, wenn wir unsere eigene Bibel dabei haben, dass wir uns bewusst, das ist unser Schwert. Wenn ich ins Militär gehe, muss ich immer die Dienstwaffe mitnehmen. Das ist meine Waffe. Und wir als Christen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und das Wort Gottes ist unser Schwert. Kennst du dein Schwert? Schleifst du dein Schwert? Hast du den Umgang? Weißt du, wie man kämpft? Den geistlichen Kampf. Wenn du nicht kämpfen kannst, hast du ein Problem. Wenn der Teufel kommt, erstens, wo ist mein Schwert? Und zweitens, ich habe das schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Deswegen ist es wichtig, wir müssen den Umgang mit dem Wort Gottes gut lernen. Und das lernen wir, wenn wir zur Ruhe kommen. Den Herrn fragen, Vater, ich verstehe dein Wort nicht. Kannst du mir es mir beibringen? Was willst du mir sagen? Und da merken wir es, deine Kommunikation, und das stärkt uns. Und da können wir auch den Widersacher, dem können wir widerstehen. Und meine Frage an dich, handelst du aus der Ruhe Gottes heraus oder lässt du dein Handeln durch die Umstände bestimmen? Das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Leute, es gibt auch Christen, da ist ein Umstand und dann sind sie total aus der Unruhe und versuchen sich nur irgendwie raus zu buxieren. Aber wenn wir aus der Ruhe, aus dem Frieden mit Gott agieren, dann ist es etwas ganz anderes. Und das wünsche ich uns, dass wir noch mehr lernen, den Fokus zu halten, zur Ruhe zu kommen und zu agieren und nicht zu reagieren aus dem Fleisch heraus, sondern aus dem Geist. Die Ruhe in Gottes Gegenwart zu finden, das ist sehr, sehr wichtig und ist ein wichtiger Bestandteil von Nachfolge, von Jüngerschaft, um ihm nachzufolgen. Und dann werden wir erleben, dass diese Last leicht ist und dass wir von ihm getragen werden in allen Situationen unseres Lebens. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns immer wieder hilfst, zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen deine Ruhe. Und hilf uns auch, dass du uns aufzeigen kannst, wo es Lasten gibt, die wir uns selber aufgetragen haben. Lasten, die nicht von dir sind. Und hilf uns, Herr Jesus, dass wir auf dich hören und das tun und diese Lasten annehmen, die du uns aufgibst. Und hilf uns auch, dass wir alle anderen Lasten ablegen bei dir. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder dir zur Verfügung stellen können und dürfen. Hilf uns, Herr Jesus, in dem Tumult dieser Welt immer wieder zur Ruhe zu kommen. Hilf uns, dass wir unsere Seele schützen, dass wir uns Zeit für dich nehmen. Und vielen Dank hast du es uns vorgelebt, was es bedeutet, in die Ruhe Gottes zu kommen, in diesen Shalom hinein. Und hilf uns, dass unsere Gottesdienste, dass unsere Gemeinschaft immer wieder ein Ort sind, ein Ort der Ruhestätte bei dir. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus. Segne du jedes Einzelne hier drin, dass wir bei dir zur Ruhe kommen dürfen. Hab Lob und Dank in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen.